Heute habe ich wirklich ein Lehrthema. Wer gestern in den OVB gelesen hat, da war sogar schon auf der Titelseite, war ein Bild abgebildet über die letzten Kriegstage in Deutschland 1945. Und wir haben heute ja den 26. April 2015. Am 9. April vor 70 Jahren, also auch 1945, wurde im KZ Flossenbürg einer der bedeutendsten Männer der evangelischen Kirche hingerichtet, Dietrich Bonhoeffer. Und über diesen Mann möchte ich heute sprechen. Wer war dieser Mann, für den ein Gesuch auf Heiligsprechung im Vatikan gestellt wurde? Dieses Gesuch wurde natürlich abgelehnt, weil Bonhoeffer ja nicht der katholischen Kirche angehört hat, sondern der evangelischen Kirche. Warum habe man außer dem Jubiläum jetzt Bonhoeffer gewählt? Weil ich schon überzeugt bin, dass wir heute auch wieder verstärkt lernen sollten, worauf es als Christ ankommt. Nämlich, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen, auch wenn es uns nicht so einfach fällt. Jetzt gibt es bei uns natürlich keine Anfechtung und Verfolgung. Aber, liebe Geschwister, ich glaube, die Zeiten werden sich auch bei uns wieder ändern. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir über Menschen ein klein wenig Bescheid wissen, die auch in schwerer Verfolgung an Gott festhalten. Und die sich auf die Verheißungen Gottes stellen, die da eben lautet: Ich bin bei euch alle Tage. Ich weiß nicht, ihr kennt alle Dietrich Bonhoeffer. Ich zitiere mal aus einem Buch über Dietrich Bonhoeffer, da ist er sehr gut zusammenfassend schon beschrieben. Der Name Dietrich Bonhoeffer ist zum Symbol christlichen Widerstandes gegenüber der verbrecherischen, menschenverachtenden Willkürherrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland geworden. Bonhoeffer war mehr als ein mutiger Pfarrer und Widerstandskämpfer. Denn in einer Zeit, in der alles auf dem Kopf stand, die Gerechten ins Gefängnis kamen, Lüge und Hassparolen jede Zeitungsseite beherrschten, in dieser Zeit, da Gott tatsächlich tot zu sein schien, zeichnete Bonhoeffer ein neues Bild vom Glauben in einer trostlosen Welt. Ich habe von Bonhoeffer zum ersten Mal in der Schule gehört, im Religionsunterricht. Und ja, manche Dinge bleiben offenbar wirklich im Gedächtnis hängen. Ich wusste da aber nur so viel, dass Bonhoeffer eben ein Mitbegründer der bekennenden Kirche im Nationalsozialismus war. Aber über sein Glaubensbild, da wusste ich damals noch nicht viel. Aber trotzdem hat er mich all die Jahre doch immer wieder, ist er mir begegnet und er hat mich nicht ganz losgelassen. Und so ist eben genau dieser 70. Todestag für mich ein guter Termin, um mich mit diesem Bonhoeffer etwas näher auseinanderzusetzen. Und ich hatte ursprünglich geplant, über die Biografie Bonhoeffers nur einen kleinen Teil eigentlich zu berichten und wollte da eigentlich heraus die gesamte Predigt aufbauen. Beim Lesen ist mir das allerdings immer deutlicher worden, wie interessant und spannend auch das gesamte Leben von Bonhoeffer war, dass ich da jetzt den Teil, den wir sonst in einer Predigt erwarten würden, ganz klein zusammengestutzt habe und ich habe mich auf die Biografie von Bonhoeffer eingestimmt und möchte euch einfach jetzt diese Biografie in diesen wenigen Minuten, die bleiben, etwas nahe bringen. Am 4. Februar 1906 wurde Dietrich Bonhoeffer in Breslau geboren. Sein Vater war ein anerkannter Psychiater. Er war Professor für Psychiatrie und war Klinikchef in Breslau. Der spätere Theologieprofessor Dietrich ist das sechste von 8 Kindern. Die Mutter ist Tochter eines Pastors. Dietrich ist der jüngste von der 4 Söhne und der etwas verträumte Bub, der hat es immer schwer gehabt, von seinem Vater akzeptiert zu werden. Mit 6 Jahren zieht die Familie nach Berlin. Die Familie gehört zum gehobenen Bürgertum, kann man sagen, ist gesellschaftlich anerkannt und im Grunde genommen führt die Familie ein ganz unbeschwertes Leben. Im April 1918 stirbt der älteste Bruder von Dietrich im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Dietrich ist tief betroffen, die scheinbar heile Welt ist zu Ende. Nach seinem Abitur entschließt sich Dietrich Bonhoeffer, gegen den Willen seines Vaters Theologie zu studieren. Der Vater hält nicht viel von der Kirche. Die Mutter dagegen ist tief religiös und eine Erzieherin im Hause Bonhoeffer. Die Kinder wurden von der Mutter selbst erzogen, die sind in den ersten Jahren nicht in die Schule gegangen, sondern wurden im Hause selbst erzogen. Eine Erzieherin stammt aus der Herrnhuter Brüdergemeine. Wie Dietrich das Studium beginnt, das fällt ihm zunächst recht schwer, nicht vom Intellekt her. Dietrich ist ein hochintelligenter Mann, aber schon bald beschäftigt ihn immer wieder die Frage, was wirkliche lebendige Gemeinde ist und lebendige Kirche. Und immer wieder setzt er sich mit den kritischen und selbstständigen Denken in der Theologie auseinander. Und so ist Dietrich 1930 mit 24 Jahren schon der jüngste Privatdozent für Theologie in Berlin. Aber er ist immer noch Theologe, kein Christ, wie er später bekannt hat. Er arbeitet neben seiner Hochschule an der Universität, aber auch in der Gemeinde mit, leitet Konfirmandengruppen, arbeitet in einer Jugendstube, die sich um arbeitslose Jugendliche gekümmert hat. Eben zur Zeit 1930, Weltwirtschaftskrise, viele Arbeitslose. Ende 1932 muss allerdings diese Jugendstube schon wieder geschlossen werden, weil die SA-Rollkommandos beginnen, durch die Straßen zu ziehen. Eine Mitarbeiterin und Freundin seiner Schwester ist Jüdin. Das weiß natürlich auch diese SA-Kommandos. Sie muss dann später Deutschland verlassen. 1933 kommt Hitler an die Macht. Am 27. Februar brennt der Reichstag. Und schon am nächsten Tag kommen die Nordverordnungen, der nationalsozialistische Terror beginnt. 4000 kommunistische Funktionäre werden verhaftet. Für die evangelische Kirche ist es jedoch kein Terror, sondern Wiederherstellung der Ordnung und Rettung aus großer Gefahr. 3 Wochen später hält Dietrich Bonhoeffer einen Vortrag vor Berliner Pfarrern zum Thema Kirche und Staat. Er distanziert sich klar von der evangelischen Kirche und spricht von der Verantwortung der Kirche zu den Opfern. Rechtfertigte die Kirche den Terror noch mit dem Hinweis auf Luther, dass die Kirche der rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in den Arm fallen darf, reagierte Bonhoeffer folgendermaßen. Er nannte 3 Möglichkeiten, wie die Kirche sich dem Staat gegenüber verhalten kann. Er sagte, die 3. Möglichkeit besteht darin, nicht nur die Opfer unter dem Rat zu verbinden, sondern dem Rat selbst in die Speichen zu fallen. Das war der 1. Aufruf zum Widerstand gegen Hitler. Muss ich kurz einen Einschub machen. Es kommen jetzt natürlich einige Dinge auch gegenüber der evangelischen Kirche, die sich da ja nicht ganz gut verhalten hat, ähnlich auch wie die katholische Kirche natürlich auch. Mir geht's aber hier nicht zu, da über die evangelische Kirche hier zu kritisieren. Ich stelle nur einfach Fakten hier dar. Ich will die nicht kommentieren. Das würde den Rahmen hier sprengen. Ich möchte sie also nicht irgendwie besonders schlecht machen, sondern hier sind einfach Fakten. Und die einfach das Arbeiten und die Denkweise Bonhoeffers widerspiegeln, was seine Ursachen waren, warum er sich verhalten hat, wie er sich verhalten hat. Mit der Judenfrage war Dietrich Bonhoeffer auch schon 1933 persönlich betroffen. Seine Zwillingsschwester Sabine war mit dem Ordinarius für Staatsrecht in Göttingen Gerhard Leibrecht verheiratet und er war Jude. Schon 1933 verhinderten SA-Männer Studenten daran, seine Vorlesungen zu besuchen. Diese beiden konnten später rechtzeitig nach England fliehen, sind also nicht zum Opfer gefallen. 1933 finden dann auch evangelische Kirchenwahlen statt. Eine NS-konforme Liste, deutsche Christen haben die sich benannt, die sich selbst auch als SA Christi bezeichnet hat, die gewinnen die Wahlen. In einer Predigt, die Bonhoeffer den Tag darauf hält, spricht er: Kommt ihr Alleingelassenen, die ihr die Kirche verloren habt. Wir wollen wieder zurück zur Heiligen Schrift. Wir wollen zusammen die Kirche suchen gehen. Kirche, bleibe Kirche. Bekenne, bekenne, bekenne. Die evangelische Kirche bekennt dagegen unter dem neuen Reichsbischof Müller, Reichsbischof hat er geheißen, die haben bekannt, ein Volk, ein Reich, ein Führer, eine Kirche. Haben sich also eindeutig unter das NS-Regime gestellt. Und wie weit sich die evangelische Kirche auf die Linie der Nationalsozialisten begeben hat, zeigt ein Beschluss der 1933 stattfindenden Landessynode. Auf dieser Synode in Wittenberg wurde unter anderem Folgendes beschlossen. Ich zitiere, wer nicht arischer Abstammung oder mit einer Person nicht arischer Abstammung verheiratet ist, darf nicht als Geistlicher und Beamter der allgemeinen kirchlichen Verwaltung berufen werden. Dieser und andere Paragraphen führten dazu, dass unter Bonhoeffer und Martin Niemöller, der auch Pastor war, als Protest der Pfarrernotbund gegründet wurde. Daraus ist dann später die bekennende Kirche geworden als Opposition zur Reichskirche. Und die bekennende Kirche sagt jeder Verfälschung des Evangeliums den Kampf an. Hat sich also klar gegen die evangelische Kirche gestellt. Noch ein klein wenig was zu Bonhoeffer selbst. Der war kein solcher Moralist und todesmutiger Weltverbesserer, wie man vielleicht denken würde. Im Grunde genommen war er ein Genießer des Lebens. Bonhoeffer schätzte gutes Essen, war interessiert an Kunst, reiste sehr gern. Und er hätte zu gern die Harmonie und das gute Leben dem Konflikt vorgezogen. Aber er weiß, dass er nicht damit leben kann, wenn er sich selbst untreu wird. Immer deutlicher wird ihm, dass er sich nicht mehr länger aus den Konflikten seiner Kirche heraushalten darf. 1934 wird er gefragt, was er im Kriegsfall tun würde. Er antwortete, ich bitte darum, dass Gott mir dann die Kraft geben wird, nicht zu den Waffen zu greifen. Immer wieder hat er sich äußerst kritisch zu den ideologischen Ansichten des Nationalsozialismus geäußert. Folge war, dass ihm 1936 die öffentliche Lehrerlaubnis entzogen wurde. Er leitete aber weiterhin die Ausbildungsseminare der bekennenden Kirche für angehende Vikare und Pfarrer. Das hat er weiterhin gemacht. Die Bergpredigt war für Bonhoeffer das Schlüsselerlebnis seines christlichen Lebens. Über diese Kapitel in Matthäus 5 bis 7 fand er von seiner dogmatischen, rationalen Theologie hin zu einem tiefen, unerschütterlichen Glauben, bis letztendlich in den Tod. Und so war es wichtig für ihn, dass er diesen Glauben auch nach außen hin zeigt. Christsein war für ihn von Anbeginn ein Christsein für andere. Sein Einsatz für Schwächere, und nicht ein Rückzug hinter Klostermauern mit liturgischen Formen von Meditation und Gesängen. Denen hielt Bonhoeffer entgegen, nur wer für Juden schreit, darf gregorianisch singen. Damit sind die gregorianischen Gesänge in den Klöstern gemeint. Und es gab durchaus noch Christen, die für Juden aufgestanden sind und geschrien haben. Einer war Pfarrer Ernst Flatow. Das evangelische Konsortium der Rheinprovinz bescheinigt. Flatow hat in seinem Äußeren und in seinem Wesen so in die Augen springend diejenigen Merkmale an sich, die von dem Volke als der jüdischen Rasse eigen angesehen werden, dass eine Beschäftigung in einer Gemeinde unmöglich ist. Seine Spur verliert sich 1943 in den Vernichtungslagern. Aber ich sage bitte niemand, das war damals, das gibt's heute nicht mehr. Nicht in dieser krassen Form, aber in abgeschwächter Form. Doch wieder. Der Pastor Olaf Latzl, Toni hat über ihn auch in der Predigt erwähnt, der hat Anfang des Jahres darüber gepredigt, dass wir Christen keine Gemeinsamkeiten mit dem Islam haben. Er hat sich nur auf die Wahrheit bezogen, was in der Bibel steht. Aber welch ein Aufschrei! Wie intolerant. Und die evangelische Kirche hat selbst ein Verfahren gegen diesen Pastor eingeleitet. Solche Vorgänge werden uns in Zukunft vielleicht stärker treffen. Wer klar Stellung bezieht, der wird zunehmend angefeindet werden. ...1936... erscheint das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Wenn es etwas Zentrales gibt, das man mit Bonhoeffer neben der bekennenden Kirche in Verbindung bringt, ist es sein Buch Nachfolge, das er während seiner Predigerseminare in Frankenfelde schreibt. Es enthält eine Auslegung zur Bergpredigt, eingerahmt zu seinen Überlegungen, was Nachfolge bedeutet. Gleich im Vorwort schreibt er als ersten Satz: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Für ihn gibt es offensichtlich unterschiedliche Formen der Gnade. Bonhoeffer legt darin dar, wie Luther als Mönch an dem Versuch scheiterte, ein frommes Leben zu führen. Obwohl er alles gegeben hatte, merkte er, dass es nicht genug war. Er erkannte, dass er vor Gott nichts leisten konnte. Erst da verstand er, was Gnade bedeutet. Im Laufe der Jahrhunderte nun, so sagt Bonhoeffer, wurde der Begriff der Gnade missverstanden und wurde zur billigen Gnade. Gnade wurde zur Schleuderware, eine Gnade ohne Preis und ohne Kosten. Er schreibt, billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System. Heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut, und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Bonhoeffer kämpft gegen eine bequem gewordene lutherische Theologie, die die Gnade so sehr betont, dass der Mensch gar nichts mehr machen muss. Er kämpft dagegen, dass die Christen mit der Gnade zu leichtfertig umgehen, dass sie die Gnade empfangen, jedoch eine Gnade, die die Sünde zudeckt und zu keiner Umkehr führt. Billige Gnade rechtfertigt die Sünde und nicht den Sünder. Doch genau umgekehrt soll es doch sein. So ist es von Gott gewollt. Die Gnade rechtfertigt den Sünder, nicht die Sünde. Und dagegen steht die teure Gnade. Bonhoeffer definiert sie so: Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Teuer ist sie, sagt er, weil sie in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie dem Menschen das Leben kostet. Gnade ist sie, weil sie ihm so das Leben erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer geworden ist. weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott, sein Sohn, nicht zu teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Bonhoeffer ist hier sehr radikal. Und es klingt so, als wäre die Gnade an die Nachfolge gebunden. Das stimmt natürlich so nicht. Denn die Gnade ist und bleibt ein Geschenk Gottes, die wir uns mit nichts, aber auch gar nichts verdienen können. Weder durch Arbeit, sprich durch Werke, noch durch ein frommes Leben. Aber die Gnade, von der ich tagtäglich lebe, die soll nicht ohne Folge sein, weil sie zu wertvoll ist. Die empfangene Gnade, die ruft uns in die Nachfolge Jesu Christi. Deshalb lässt sich Gnade und Nachfolge nicht trennen, sondern Gnade und Nachfolge gehören unauflöslich zusammen. Hier hätte ich eigentlich eingesetzt und da noch viel mehr darüber gesprochen, aber vielleicht mache ich das mal zu einem anderen Zeitpunkt. Kehren wir wieder zurück zu seiner Biografie. 1936. Da schreibt Bonhoeffer eine Stellungnahme zur Entchristlichung des öffentlichen Lebens und prangert Willkür und Antisemitismus an. Wörtlich schreibt er, wenn den Christen im Rahmen der nationalsozialistischen Weltanschauung ein Antisemitismus aufgedrängt wird, der zum Judenhass verpflichtet, so steht für ihn dagegen das christliche Gebot der Nächstenliebe. Diese Denkschrift sollte eigentlich direkt an Hitler gerichtet werden. Sie war direkt für Hitler gedacht, doch sie gelangt an die Öffentlichkeit. Und der Verdacht fällt als Mitglied der bekennenden Kirche auf Friedrich Weisler. Das ist ein evangelischer Christ jüdischer Herkunft, bei dem man eine Kopie des Schreibens findet, und auf den Vikar Werner Koch. Weisler wird verhaftet und ins KZ Sachsenhausen geliefert. Eine Woche später ist Weisler tot. Im Sommer 1937 wird die Leitungsorganisation der bekennenden Kirche zerschlagen. Martin Niemöller, der Mitbegründer der bekennenden Kirche, wird verhaftet. Er überlebt das KZ Sachsenhausen in strenger Einzelhaft als persönlicher Gefangener Hitlers. Später schreibt er selbstkritisch über seine Haltung und die Haltung seiner Kirche in den Jahren des Dritten Reiches. Also Niemöller. Als sie die Kommunisten verhafteten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als ich an der Reihe war, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Die bekennende Kirche als Organisation existiert nicht mehr, arbeitet aber im Untergrund weiter. Am 9. November 1938 brennen in Deutschland die Synagogen. Es ist die Reichskristallnacht, wie die Nazis diesen Tag nennen. Dietrich Bonhoeffer unterstreicht in seiner Bibel den Psalm 74, Vers 7 und 8. Sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Daneben schreibt er das Datum 9.11.1938. 1939 erhält Bonhoeffer einen Lehrauftrag als Gastdozent in den USA. Seine Freunde sind froh, dass der gefährdete Dietrich gerade noch rechtzeitig Deutschland verlassen konnte. Vielen anderen politisch Verfolgten gelingt das nicht. Doch Bonhoeffer, Anfang Juni in Amerika angekommen, will wieder zurück. Niemand versteht, warum Bonhoeffer es in der freien Welt nicht aushält. Warum er wieder zurück will, wo sich doch die Lage gegen sich immer mehr zuspitzte. Doch Dietrich Bonhoeffer hat das Gefühl, dass er die jungen Theologen, die er selbst ausgebildet hat und die jetzt unter einem enormen Druck stehen, im Stich gelassen hat. Er macht sich große Vorwürfe. Und dabei war eine Rückkehr durchaus gefährlich. Die Welt stand 1939 vor dem Krieg und es ist unschwierig zu erkennen, was es bedeutet, hätte in Deutschland den Kriegsdienst zu verweigern. Es gibt ein paar, die den Kriegsdienst verweigert haben. Es gibt einen sogar gar nicht so weit von hier entfernt. Wer kennt den Franz Jägerstätter? Niemand? Das ist ein Bauer aus der Nähe von Tittmoning auf der österreichischen Salzachseite. Ist ein Bauer, hat eine Frau, zwei Kinder und ein religiöser Mensch. Und der hat den Kriegsdienst verweigert. Der hat gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er wurde hingerichtet in Berlin. Seine Frau ist übrigens erst vor 2 Jahren, 2013, gestorben. Es gibt einen Film darüber, ein sehr interessanter Film über diesen Franz Jägerstätter. Das nur am Rande. Also Bonhoeffer ist noch in Amerika. Am 26. Juni liest Bonhoeffer in der Tageslosung den Vers, mit dem Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus zu sich bittet. Komme noch vor dem Winter, steht im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 21. Das geht mir den ganzen Tag nach, schreibt Dietrich. Am 7. Juli, also 4 Wochen nachdem er in Amerika war, besteigt er das Schiff nach Deutschland. Sein Freund Paul Lehmann versucht alles ihn umzustimmen, vergeblich. Im Jahr 1940, im Jahr der militärischen Erfolge, ist es besonders schwierig, die Menschen gegen Hitler zu mobilisieren. Dafür sind die Erfolge, die er zu verzeichnet hat, einfach zu groß. Bonhoeffer weiß das und geht in den Untergrund, ohne Wissen der bekennenden Kirche. Sein Schwager, Hans von Donani, ist ein einflussreicher Mann im Berliner Justizministerium. Er gehört dem Amt für Spionage im Oberkommando des Heeres an. Er will die deutschen Militärs für einen Putsch gegen das NS-Regime gewinnen. Dessen Chef ist Admiral Canaris, der Hitler gleichzeitig dient und ihn bekämpft. Hier findet Bonhoeffer eine Anstellung als Kurier, in der er zum einen seine ökumenischen Verbindungen nutzen kann und damit vom Militärdienst freigestellt wird. Nun ist er aber mit der Frage konfrontiert, dass er durch die Beseitigung des Regimes unter Umständen Schuld auf sich lädt. Doch welche Schuld ist größer? Die Duldung der Diktatur oder die der Beseitigung? Konkret Wer nicht bereit ist, Hitler zu töten, wird, ob er will oder nicht, schuldig am Massenmord. Diese Widerstandsgruppe, die später als Widerstandsgruppe Abwehr eingehen wird in die Geschichte, versucht auch mit anderen Widerstandsgruppen Kontakt aufzunehmen, wie zum Beispiel zur Weißen Rose um Sophie Scholl. Diese Kontakte kommen aber nicht mehr zustande, weil die Gruppe bei der Flugblattaktion in München auffliegt. In dieser Zeit schreibt Bonhoeffer: Ich wundere mich, dass ich tagelang ohne die Bibel lebe und leben kann. Aber an Gott, an Christus muss ich immer fortdenken. Sein Bruder Klaus Bonhoeffer und Rüdiger Schleicher, der Mann seiner Schwester Ursula, gehören nun ebenfalls dieser Widerstandsgruppe an. Am 12. März 1943 transportieren von Donani und Canaris Sprengstoff von Berlin nach Smolensk. Dort schmuggelt ein Mittelsmann den Sprengstoff in das Flugzeug, das Hitler zurück nach Deutschland bringt. Doch die beiden Zeitsünder versagen. Eine Woche später kommt Hitler wieder. Major von Gersdorf soll ihn begleiten. Er hat 2 Bomben in der Tasche. Doch Hitler verlässt bereits nach 10 Minuten die Veranstaltung, für die eine halbe Stunde eingeplant war. Die Verbindungen zu den anderen Widerstandsgruppen bergen natürlich Gefahren. Und so stößt die Gestapo bei einer dieser Gruppen auf den Namen Dietrich Bonhoeffer und Hans von Donani. Am 5. April 1943 wird Bonhoeffer verhaftet und ins Wehrmachtsgefängnis Tegel gebracht. 12 Tage wird mit ihm kein Wort geredet. In den Nächten verfolgen ihn die Schreie der gefesselten Todeskandidaten. Und was ihn besonders zu schaffen macht, ist das Gefühl der Ohnmacht, die Einsamkeit und natürlich die Angst vor Folter. Er weiß von Mitgliedern anderer Widerstandsgruppen, die während der Verhöre unter den Misshandlungen oder in den Selbstmord getrieben wurden. Nach 2 Wochen endet die Kontaktsperre. Bonhoeffer lässt sich Bücher schicken, über diese kann er Nachrichten nach außen schicken und ebenso Nachrichten empfangen. Vor den sonst üblichen Foltermethoden schützt ihn sein weitreichender Einfluss zu Wissenschaftlern und zu den Militärs. Außerdem hat er durch seine freundliche Art einige Bewacher für sich eingenommen. So kann er ganze Briefe nach außen schmuggeln. Obwohl er sich nur schwer mit der Situation abfinden kann, ändern sich aber doch zunehmend die Haftbedingungen. Der freundliche Pastor wird zuvorkommend behandelt und kann sich relativ frei bewegen. Häftlinge und Bewacher unterhalten sich gern mit ihm. Bonhoeffer dagegen wartet sehnsüchtig auf den erhofften Umsturz, den er mit vorbereitet hat. Am 20. Juli 1944 dringt schließlich die Meldung in die Gefängniszellen, dass ein Attentat auf den Führer verübt wurde. Doch Hitler überlebt. Alle Hoffnungen sind zu Ende, die erste Verhaftungswelle rollt. In einer Nebenstelle der Abwehr in Zossen wurden geheime Papiere gefunden, die von Donani, der im KZ Sachsenhausen inhaftiert war, und Bonhoeffer schwer belasten. Für Bonhoeffer verschlechterte sich die Lage rapide. Canaris war verhaftet, Paul von Haase, Stadtkommandant von Berlin, und Dietrichs Onkel bereits hingerichtet. Aus dieser Zeit stammt folgendes Gedicht von ihm. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Doch noch einmal kommt unerwartet Hilfe. Einer der Wachsoldaten, Unteroffizier Knobloch, bietet sich an, mit Bonhoeffer zu fliehen und mit ihm unterzutauchen. Alles wird vorbereitet, doch am Vorabend der Flucht wird sein Bruder Klaus Bonhoeffer verhaftet. Dietrich gibt seinen Fluchtplan auf, um den Bruder und die übrige Familie nicht noch mehr zu gefährden. Am 8. Oktober 1944 wird Bonhoeffer aus Tegel abgeholt und in den berüchtigten Keller des Reichssicherheitshauptamtes in der Prinz-Albert-Straße überführt. Von da gibt es nicht mehr viele Nachrichten von Bonhoeffer. Nur zwei Briefe gelangen an Dietrichs Eltern. Einer enthält ein Gedicht, das am Jahresende für seine Mutter und seine inzwischen Verlobte Maria von Wedemeyer geschrieben hat. Das bekannteste seiner Gedichte, von guten Mächten wunderbar geborgen. Unterdessen richtet der Volksgerichtshof unter Vorsitz des berüchtigten Freisler ein regelrechtes Massaker an. 5000 Menschen fallen dieser letzten Welle zum Opfer. Am 2. Februar 1945 werden Klaus Bonhoeffer und Rüdiger Schleicher, sein Schwager, zum Tode verurteilt. Am 4. Februar wird Dietrich Bonhoeffer von Berlin abtransportiert und in den Bunker im KZ Buchenwald eingesperrt. Mit zu den Gefangenen gehört der britische Fliegeroffizier Payne Best. Von ihm gibt es die letzten Berichte über Bonhoeffer. Im April rücken die Amerikaner immer näher. Deshalb werden die schweren Fälle auf Transport geschickt. Es sickert zu den Gefangenen durch, dass es nach Flossenbürg geht. Das KZ dort ist als Vernichtungslager bekannt. Doch der Transport geht weiter. Er landet schließlich in Regensburg und schließlich in Schönberg, nördlich von Passau. Am 5. April 1945 hat Hitler den Beschluss gefasst, die Widerstandsgruppe Abwehr im Schnellverfahren zu liquidieren. Es werden alle Gegner noch mitgerissen in den Abgrund. Da Hitler gesehen hat, es geht zu Ende, sollen noch alle, die irgendwo gegen ihn waren, mit ihm ins Unheil genommen werden. Am 8. April trifft der Transport mit dem fast entkommenen Dietrich Bonhoeffer in Flossenbürg ein. Zusammen mit 5 weiteren Mitgliedern der Widerstandsgruppe wird er am Morgen des 9. April erhängt. Mit den Worten, das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens, verabschiedet sich Dietrich Bonhoeffer von seinen Mitgefangenen. Ja, ich denke, von Bonhoeffer können wir lernen, dass Christsein mehr ist als nur irgendwelche Theorien und Gedankenspiele, sondern dass es darum geht, dass wir nach dem fragen, was Jesus von uns will. Und dass wir den Weg, den Jesus dann uns aufzeigt, auch bereit sind zu gehen. Selbst wenn es unbequem ist und wenn es Nachteile mit sich bringt. Nachfolge, das lateinische Wort dafür ist consequi. Und das Wort konsequent kommt von diesem Wort consequi. Und konsequent leben, das soll eigentlich nicht nur etwas sein, was einen Dietrich Bonhoeffer auszeichnet. Auch wir sollten konsequent leben, nämlich unserem Herrn und Retter Jesus Christus nachfolgen. Müssen wir uns dabei Angst haben und Sorgen machen? Im Grunde genommen nicht. Denn wir haben einen Herrn, der wirklich das Beste für uns will.